Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast der zweiten Folge in dieser Konstellation mit Alina und mir Nasti und der ersten Folge im Jahr 2026. Schön, dass ihr heute dabei seid. In dieser Folge werfen wir gemeinsam einen Blick zurück auf das vergangene Jahr und lassen die wichtigsten Ereignisse noch einmal Revue passieren. Wir sprechen unter anderem über Zahlen und Fakten rund um den Freiwilligendienst 2025, schauen auf personelle Veränderungen, die unser Jahr geprägt haben und blicken außerdem auf ein ganz besonderes Highlight, das wir gemeinsam feiern durften, das 75-jährige Jubiläum des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Rheinland-Pfalz-Saarland.
Freut euch auf Einblicke, Rückblicke und spannende Entwicklungen und darauf, was dieses Jahr für uns so besonders gemacht hat. Hierzu haben wir uns zwei Gäste, Dominik, unsere Leitung des Kompetenzzentrums, und Annika, die stellvertretende Leitung, eingeladen. Schön, dass ihr da seid.
Starten wir mit den personellen Veränderungen. Kannst du uns kurz einen Überblick geben, wer verabschiedet wurde und welchen Zuwachs wir 2025 bekommen haben, Dominik?
Ja, das mache ich liebend gerne. Zunächst haben wir 2025 einige KollegInnen verabschiedet. Das war zum einen die Birgit Engel, eine Mitarbeiterin aus der Verwaltung, die in ihren wohlverdienten Ruhestand eingetreten ist und jetzt ja, den Lebensabschnitt genießen kann, ohne Arbeit, nur mit Freizeitstress. Und wir wissen alle, dass das durchaus teilweise mehr Stress sein kann als auf der Arbeit. Und dann haben wir auch unseren Jahrespraktikanten der FOS, der Fachoberschule, den lieben Ismail, verabschiedet, der sein Jahrespraktikum bei uns erfolgreich absolviert hat und nun eben seine Schule fertig macht. Und als dritten Punkt haben wir auch die liebe Sandra Knopp nicht verabschiedet, das wäre falsch, sondern nur zeitweise verabschiedet, weil die liebe Sandra Nachwuchs bekommen hat und deshalb sich aktuell in Elternzeit befindet. An Zuwachs konnten wir auch einiges verzeichnen. Zum einen die liebe Nasti, die ja auch den Podcast hier mit uns bestreitet. Willkommen an der Stelle auch nochmal. Außerdem die liebe Anita, die die Elternzeitvertretung für die angesprochene Sandra Knopp macht. Den Andreas, der unser Pädagogenteam bereichert hat. Das ist eine Neueinstellung, weil wir eben stärkere Freiwilligenzahlen haben. Da kommen wir, glaube ich, später auch noch dazu. Und wir haben aktuell auch, wie eigentlich fast jedes Jahr, einen Praxissemesterstudenten von der HTW, den lieben Tobias.
Und Dominik, kannst du uns sagen, was hat sich dadurch verändert und wie haben die neuen KollegInnen das Team bereichert?
Ja, sehr gern. Also zunächst mal ist es ja immer so, das kennen wir ja alle aus unserem Beruf, neue KollegInnen bringen immer Veränderungen mit sich, weil jeder Mensch ist anders, kein Mensch ist gleich. Denn jeder Mensch bringt frische Impulse und einen eigenen Charakter mit. Das kann natürlich Risiken und auch Probleme mit sich bringen, aber, und das ist das Schöne, in den Fällen, die ich genannt habe, mit dem Zuwachs dieses Jahr, sind alle Neuzugänge erfreulicherweise ganz wunderbare und auch sehr kompetente Menschen und haben unser Team und unsere Arbeit einfach ausnahmslos bereichert durch ihre Expertise, durch ihr Know-how, durch ihren Charakter, auch durch ihr Humor. Wir lachen auch sehr viel. Und die Stimmung im Team, zumindest so nehme ich es wahr, ist ganz wunderbar aktuell und so gut wie lange nicht mehr. Und das freut mich natürlich sehr. Und vielleicht auch zur Bereicherung. Also wir konnten eben Abläufe durch das neue Know-how ein Stück weit verbessern, uns nochmal weiter professionalisieren, auch die Abläufe optimieren und auch neue Seminareinheiten konnten erstellt werden, weil neue Pädagoginnen, Pädagogen zum Beispiel bringen natürlich neue Schwerpunkte, ihre Arbeit mit, neues Know-how mit und können das in ihre Arbeit einfließen lassen. Und dadurch können wir auch neue Seminareinheiten anbieten, was unsere Seminare bereichert.
Hast du da gerade ein Beispiel von so einer Seminareinheit?
Ja, zum Beispiel mein Kollege, der Andreas, der ist ja auch ausgebildeter Erlebnispädagoge und da hatten wir natürlich gewisses Know-how bisher, aber das war nicht auf dem Level, wie es der Andreas mitbringen kann. Und dadurch konnte zum Beispiel dieser Bereich unserer Arbeit, unserer pädagogischen Arbeit, stark verstärkt werden.
Super, vielen Dank. Dann hätte ich schon als nächstes, würde ich gerne mit dir das Thema Haushaltssperre anreißen, was ja auch schon in einer der vergangenen Jahresabschlussfolgen zur Sprache kam. Könntest du uns ein kurzes Update zu aktuellen Kontingenten geben und einen kurzen Vergleich zum Vorjahr ziehen?
Ja, sehr gerne. Also vielleicht zu den Kontingenten zuerst. Wir haben aktuell eine recht gute Bewerberlage, vor allem im freiwilligen sozialen Jahr. Und da konnten wir auch aufgrund des erhöhten Bedarfs unsere Kontingente, also quasi die Anzahl der Plätze oder die Anzahl der Freiwilligen, denen wir ein freiwilliges soziales Jahr anbieten können, konnten wir leicht erhöhen. Und dann haben wir eben quasi unsere Kontingente da auch angehoben. Im Bundesfreiwilligendienst ist es leider so, dass aufgrund der Haushaltssperre von 2024, die bewirkt hat, dass man quasi keine Gelder mehr ausgeben konnte in gewissen Bereichen, so auch im Bundesfreiwilligendienst, hat das eben bewirkt, dass wir Bundesfreiwilligendienstverträge entweder nur verzögert oder gar nicht anbieten konnten, weil wir eben teilweise keine Verträge machen konnten. Und das hat natürlich sowohl für uns als Träger, als auch für die Einsatzstellen, als auch für die Leute, die einen Freiwilligendienst machen wollten, natürlich ja, unschöne Situationen bedeutet. Und ja, das war keine optimale Situation. Das wissen wir auch. Leider sind uns da ein Stück weit die Hände gebunden, weil das einfach eine Regelung, die von außen auf uns alle hereingeprasselt ist, weil das Bundesfinanzministerium einfach gesagt hat, naja, wir haben jetzt eine Haushaltssperre und ihr könnt jetzt keine Gelder mehr verausgaben. Mittlerweile muss man aber sagen, dass das zuständige Ministerium aufgrund unserer Interventionen, unseres Protests und Gesprächen mit uns als Trägerlandschaft erkannt hat, dass das so nicht funktionieren kann. Und die haben dann auch Abhilfe geschaffen, in denen sie sogenannte Verpflichtungsermächtigungen umfangreich für mehrere Jahre im Voraus jetzt ins Leben gerufen haben. Zur Erklärung, Verpflichtungsermächtigungen sind im Grunde Vorschüsse auf zukünftigen Haushalt, die garantiert verausgabt werden können, auch wenn der Haushalt vielleicht noch gar nicht beschlossen ist. Und somit hat man einfach eine gewisse Sicherheit, dass eben eine solche Problematik wie eine Haushaltssperre und eine Vertragssperre im Bundesfreiwilligendienst nicht mehr auftreten kann oder höchstwahrscheinlich nicht mehr auftreten kann, weil eben die Gelder verausgabt werden können, egal ob der Haushalt beschlossen ist oder nicht. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich, dass durch diese Haushaltssperrenproblematik in 2023 und 2024 das Vertrauen gerade in die Institution des Bundesfreiwilligendienstes ein Stück weit gesunken ist. Das ist klar, wenn man keine Verträge machen kann, wenn man dann Leute vertrösten muss, die einen Freiwilligendienst machen wollen und sagt, ja, du kannst es jetzt doch nicht machen, obwohl man vorher gesagt hat, du kannst einen machen, ist das natürlich fürs Vertrauen nicht gut in so eine Institution. Und das merken wir auch. Also wir merken, dass wir zwar im Freiwilligen sozialen Jahr eine sehr gute Bewerberlage und auch eine sehr gute Zahlenlage haben, was die Verträge angeht, die wir beschließen. Aber im Bundesfreiwilligendienst sind die nach den Haushaltsproblematiken stark eingebrochen, die Vertragszahlen, und haben sich seitdem, erholt sich ganz langsam, aber nicht so schnell, wie wir uns das erhofft haben. Und das hängt in meinen Augen auch ganz stark einfach mit diesem Vertrauensverlust zusammen. Wir versuchen aktuell, das Vertrauen wiederherzustellen, aber das ist eben ja ein langer Weg und da muss man einfach ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Aber ich denke, über die Zeit wird das sich auch wieder normalisieren. Außerdem hatten wir 2025 als Träger und auch nicht nur wir, sondern alle Träger bundesweit mit massiven Kürzungen zu kämpfen, was staatliche Fördergelder für die Freiwilligendienste angeht. Nach massiven Protesten und auch Gesprächen mit den zuständigen Behörden hat das zuständige Bundesministerium mittlerweile aber eben auch erkannt, dass stagnierende oder gar gekürzte Budgets für die Freiwilligendienste mittel- bis langfristig kein gangbarer Weg sind und dass das nicht funktionieren wird, weil die Freiwilligendienste dann nicht mehr ausreichend finanziell ausgestattet sind, um eben ihre Aufgaben zu erfüllen. Und daher freuen wir uns, dass für 2026 und auch für die Folgejahre eine deutliche Erhöhung der staatlichen Mittel in den Freiwilligendiensten beschlossen wurde. Also im Haushalt 2026 ist es ja schon beschlossen und für die Folgejahre ist es auch ein Vorhaben und angedacht. Und das ist vor allem angesichts der stetigen Kostensteigerungen bitter nötig. Ich meine, wir wissen das ja auch alle aus dem Privaten. Es wird alles teurer, so ist es natürlich auch im Beruflichen. Und wenn dann die Fördergelder oder die Gelder, die man zur Verfügung hat, stagnieren oder gar stark gekürzt werden, wie es 2025 der Fall ist, dann kann das auf Dauer halt einfach nicht funktionieren bei den steigenden Kosten. Und deshalb freuen wir uns da, dass diesem Problem Gott sei Dank jetzt Abhilfe geschaffen wurde. Und das gibt ein Stück weit Erleichterung auch, ja.
danke, Dominik, für deine ausführliche Antwort. Dann hätte ich noch eine Frage. Wie sieht es denn mit den aktuellen FSJ-BFD-Zahlen aus? Welche Tendenz lässt sich zum Vorjahr beobachten?
Ja, also erstmal mittel- bis langfristig gesehen war es so, dass wir in der Rückschau über viele Jahre, eigentlich so 10 Jahre lang, mit rückläufigen Zahlen sowohl in FSJ als auch im BFD zu kämpfen hatten. Übrigens nicht nur wir, sondern eigentlich die gesamte Trägerlandschaft, was ich von anderen Trägern noch mitbekomme. Seit ungefähr 2 Jahren hat sich das aber ganz gut stabilisiert. Wir sind jetzt wieder auf einem guten Niveau, auch Tendenz zu den Vorjahren, leicht steigende Zahlen, aber auf jeden Fall keine sinkende Zahl mehr. Und das ist schon mal sehr beruhigend. In FSJ haben sich die Zahlen sehr erfreulich entwickelt. Da gibt es einen ordentlichen Anstieg, einen sehr signifikanten Anstieg. Im Bundesfreiwilligendienst, habe ich ja eben schon kurz erklärt, sind wir leider immer noch auf einem Niveau, ja, das wir gerne ein bisschen noch anheben möchten. Aber wir haben im FSJ ca. 80% unserer Freiwilligen eingesetzt und im Bundesfreiwilligendienst, im BFD, nur ungefähr 20% unserer Freiwilligen. Das bedeutet, wir können das mit dem starken Anstieg im FSJ, können wir die stagnierenden oder schwachen Zahlen im Bundesfreiwilligendienst mehr als kompensieren. Und das ist schon mal eine gute Nachricht. Und an der Stelle möchte ich auch ganz gerne an Einsatzstellen, die das vielleicht hören, auch nochmal den Appell geben. Sie können gerne wieder Vertrauen in den Bundesfreiwilligendienst haben, weil, wie ich eben erklärt hatte, durch diese Verpflichtungsermächtigungen, die in ausreichender Höhe und auch mehrere Jahre im Voraus jetzt immer schon beschlossen werden, kann eine solche Situation mit Vertragssperre eigentlich nicht mehr passieren, wie es in der Vergangenheit passiert ist. Und deshalb machen Sie gerne wieder Bundesfreiwilligendienstverträge. Da haben wir durchaus Kontingente, da haben wir durchaus noch Platz. Also trauen Sie sich, und die staatlichen Zuschüsse sind ja auch nicht zu verachten. Das heißt, es ist ja auch für Sie eine finanzielle Erleichterung, wenn Sie monatlich einen Zuschuss von mehreren hundert Euro für jeden Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst vom Staat erhalten. Also trauen Sie sich, machen Sie gerne wieder Bundesfreiwilligendienstverträge.
Ein besonderes Highlight für mich als relativ neue Mitarbeitende war die 75-jährige Jubiläumsfeier des Paritätischen. Hierzu sind wir als Team nach Kaiserslautern in die Fruchthalle gefahren und haben dort gemeinsam den Abend verbracht. Kleine Highlights waren zu einem das neue Logo des Paritätischen, unser neuer Imagefilm, den wir unter der Folge verlinken werden, und spannende Impulse von Anke Rehlinger, Alexander Schweizer, Professor Dr. Bocker, dem Präsidenten des Landesgerichtshofes. Was ich persönlich besonders schön fand, war die Ehrung von einigen Einsatzstellen für besonderes Engagement. Nicht nur bei Jubiläumsfeiern, sondern auch jährlich ehren wir besondere Einsatzstellen, die super Einsatzstellen. Dominik, könntest du uns etwas dazu sagen? Wie wird man denn zu so einer super Einsatzstelle?
Ja, das ist eine gute Frage und da gebe ich gerne ein paar Einblicke. Also es ist so, dass unsere Freiwilligen einmal pro Jahr ihre Einsatzstelle, in der sie ihren Freiwilligendienst absolviert haben, im Rahmen eines anonymen Feedbackbogens bewerten können. Und wir werten das natürlich aus. Und die Einsatzstellen, die am allerbesten bewertet wurden in dem Jahr, die werden ausgezeichnet als Super-Einsatzstelle für ihr hervorragendes Engagement, für ihre hervorragende Betreuung der Freiwilligen. Und ich denke, das ist eine schöne Wertschätzung und auch eine schöne Auszeichnung. Und da kann man ja auch stolz drauf sein, wenn man sagen kann, hey, unsere Freiwilligen waren einfach außerordentlich zufrieden mit uns. An dieser Stelle vielleicht auch, welche Einsatzstellen das im Kursjahr 2024, 2025 waren. Da geht nämlich nochmal ein besonderes Dankeschön raus an die Grundschule Lingenfeld, an die Förderschule Geistige Entwicklung in Merzig und auch an die Universität des Saarlandes, und zwar im Speziellen an das Schülerlabor Zeng, also Materialwissenschaft.
Und Dominik, kannst du uns sagen, was war denn für dich dein persönliches Highlight der Veranstaltung?
Ja, tatsächlich war für mich die Diskussionsrunde mit den beiden MinisterpräsidentInnen, also Herrn Schweizer und Frau Wehlinger, sehr erhellend, weil die zum einen die Anregungen, die sie gebracht haben, was die soziale Arbeit angeht und ja unser Arbeitsumfeld angeht, sehr erhellend fand und vor allem auch, was uns alle sehr beschäftigt, immer den Abbau von Bürokratie, von bürokratischen Hürden, von bürokratischen Prozessen, die teilweise doch sehr aufwendig sind, dass die eben verschlankt werden sollen. Und das finde ich einen Ausblick, der mir Hoffen macht. Und da hoffe ich auch, dass den Worten auf Taten folgen. Aber diesen Austausch fand ich sehr, sehr erhellend und sehr spannend.
Da erinnere ich mich ja auch an ein Beispiel, dass eine Treppe gebaut werden soll wenn ich mich da noch richtig entsinne. Und schlussendlich wäre der bürokratische Aufwand, also in dem Beispiel, so ermessen hoch gewesen, dass es einfach einer gemacht hat. Und einfach gesagt, so, ich baue jetzt dieses Web und sie ist jetzt gebaut, Punkt.
Genau, das war einfach Pragmatismus. Jemand hat einfach das Zepter in die Hand genommen, es gemacht. Ob es dann jetzt rechtlich auch in Ordnung war, da kann ich nicht beurteilen. Aber ja, das haben auch die beiden MinisterpräsidentInnen eingesehen, dass teilweise die bürokratischen Hürden so hoch sind, dass Projekte einfach nicht realisiert werden. Nicht, weil das Engagement nicht da ist, sondern weil einfach der Aufwand so groß ist und einem so viele Steine in den Weg gelegt werden. Und das haben wir in den Freiwilligendiensten leider manchmal auch. Und deshalb hoffen auch wir auf einen Bürokratieabbau.
Okay, dann kommen wir ja, jetzt haben wir ja so ganz viele schöne Themen besprochen und es gab ja auch natürlich ein paar negative, sage ich mal, Einflüsse oder Situationen auch bei uns. Und da wir ja auch eben transparent sind, möchten wir darüber sprechen. Und zwar wurden wir leider Opfer eines Cyberangriffs. Und dazu würden wir gerne ein paar Worte sagen, auch für die Einsatzstellen oder auch für die Teilnehmer, natürlich für beide, Teilnehmer und Einsatzstellen, inwiefern es uns betroffen hat und wie momentan die aktuelle Lage ausschaut.
Ja, in der Tat war das ein Thema, das sehr unschön für uns und alle Beteiligten war. Also vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung. Am 10.10.2025 wurden wir vom Paritätischen Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland Opfer oder das Ziel eines Cyberangriffs. Man muss sagen, dass Gott sei Dank unsere Sicherheitsarchitektur direkt funktioniert und gegriffen hat und direkt nach Bemerken des unautorisierten Zugriffs von außen direkt alle Systeme abgeschaltet hat. Und zwar bevor Daten verschlüsselt werden konnten, bevor Daten abfließen konnten und bevor weitere Schäden entstehen konnten. In den Folgemonaten mussten wir dann natürlich Schritt für Schritt auch mit Hilfe eines spezialisierten Dienstleisters, der eben den ganzen Tag nichts anderes macht, als von Hackerangriffen betroffene Unternehmen zu beraten, mussten wir unsere Systeme dann wieder hochfahren. Und zwar langsam wieder hochfahren, damit wir einfach mögliche Schadsoftware, die vielleicht irgendwie doch aufs System gelangt ist, eben identifizieren und dann eben unschädlich machen können. Also dass eben nicht dann im Wiederaufbauprozess doch irgendwie nochmal irgendwie Probleme entstehen. Und deshalb musste das recht langsam über Wochen und Monate geschehen. In dieser Zeit haben wir natürlich dann nur sehr, sehr eingeschränkt handlungs- und arbeitsfähig. Um ein Beispiel zu nennen, wir konnten zum Beispiel mehrere Wochen lang überhaupt keine Bewerbungen für die Freiwilligendienste bearbeiten, weil unsere Systeme komplett digitalisiert sind und wir eben keinen Zugriff auf sie hatten. Mittlerweile muss man sagen, dass eigentlich fast alles wieder im Normalbetrieb läuft. Es gibt noch ein paar kleine Beeinträchtigungen, aber die beeinträchtigen jetzt unsere Dienstleistungsfähigkeit und unsere Arbeitsfähigkeit nur minimal. Man muss auch sagen, dass wir infolge des Hackerangriffs auch mehrere Vorkehrungen getroffen haben, um unsere IT-Sicherheitsarchitektur noch mehr zu stärken und in Zukunft noch resilienter gegen Hackerangriffe zu werden. Gott sei Dank hat eben die funktionierende IT-Sicherheitsarchitektur und auch das schnelle Handeln der IT Schlimmeres verhindert. Aber, und das muss ich auch sagen, mir und ich glaube all dem Unternehmen ist durch den Hackerangriff nochmal bewusst geworden, wie anfällig oder wie abhängig wir letztlich durch die digitalisierte Gesellschaft von eben dem Funktionieren der digitalen Infrastruktur sind. Und das ist uns nochmal schmerzlich bewusst geworden. Und ich glaube, wir müssen uns auch alle darauf einstellen, dass Hackerangriffe in der Zukunft vielleicht auch zur Normalität gehören müssen, weil es sind ja nicht nur wir betroffen gewesen, sondern Hackerwellen kommen immer häufiger, immer schneller und betreffen immer mehr Unternehmen. Und ich glaube, wir müssen uns alle darauf einstellen, da Vorkehrungen zu treffen, vorzubereiten, dass jede und jeder auch betroffen sein kann.
Dann darf ich jetzt unsere Ex-Podcast-Hostin Annika begrüßen. Schön, dass du da bist.
Hi.
Mit dir würde ich gerne über das hochaktuelle Thema Wehrdienst sprechen, denn du hast uns ja als Kompetenzzentrum am 22.10.25 zum Thema mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht vertreten. Du warst dazu Gast bei der Grünen Jugend Saarland und hast unsere Haltung vor anderen Teilnehmenden, wie zum Beispiel Jan Dillschneider und ein Vertreter der Bundeswehr, dargelegt. Wie war das denn für dich, an so einer Debatte teilzunehmen?
Ja, zum einen war es super spannend, zum anderen aber auch natürlich sehr herausfordernd, weil das Thema Wehrpflicht, wir sprechen ja noch von Oktober 2025, natürlich auch ein sehr hitziges und sehr umstrittenes Thema war, wo die Meinungen natürlich auch sehr auseinandergehen. Deswegen würde ich sagen, es war sehr spannend. Ich hoffe, ich konnte unsere Meinung sehr gut vertreten, aber es war auch eine hitzige Diskussion, weil viele natürlich auch mit ihrer Meinung reingekommen sind. Wir hatten das ja extra auch geöffnet fürs Publikum. Es waren sehr, sehr viele Menschen da gewesen und auch sehr viele junge Menschen, die natürlich mit Ängsten, Sorgen, Bedenken kamen, wo wir uns dann nochmal positioniert haben, natürlich aber auch die Politik und die Bundeswehr. Und dadurch war es sehr breit aufgestellt, aber auch sehr, sehr spannende Ansatzpunkte, die da waren, in ganz unterschiedliche Richtungen und Bereiche.
Ja, das glaube ich. Ich habe mir nämlich auch mal die Fragen angesehen in Vorbereitung auf den Podcast. Und ihr habt da wirklich verschiedenste Themen angesprochen. Zum Beispiel, was würde die Wehrpflicht für junge Menschen bedeuten? Welche Alternativen gibt es? Und ist die aktuelle Debatte über die Wehrpflicht Symbolpolitik oder tatsächlich sicherheitspolitisch relevant? Kannst du mir vielleicht hier noch mal kurz die Haltung von uns als Kompetenzzentrum und den Stand am Tag der Dinge, also im Oktober letzten Jahres darlegen?
Klar, sehr gerne. Also im Endeffekt war es ja im Oktober letzten Jahres noch so gewesen, dass immer die Wehrpflicht und die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert wurde. Da stand noch im Raum, ob man Losverfahren macht, ob man es generell nochmal einführt oder nicht. Da war noch sehr, sehr viel unklar gewesen. Und natürlich war das so auch die Hochphase der Diskussionen. Seitens uns vom Kompetenzzentrum beziehungsweise auch vom Paritätischen Allgemein, ich denke, da spreche ich auch für alle Landesverbände und auch den Gesamtverband, haben wir uns ganz klar gegen einen verpflichtenden Wehrdienst ausgesprochen, weil wir der Meinung sind, dass der Mensch, soweit es geht, mitentscheiden und eigene Entscheidungen treffen darf. Wir stehen für Chancengleichheit und auch für Vielfalt, was natürlich bei dem Thema auch sehr umstritten ist. Wenn wir über Chancengleichheit beziehungsweise über Vielfalt sprechen, sprechen wir auch darüber, dass Männer und Frauen zum Beispiel nicht unterschiedlich betrachtet werden sollten, was bei dem Thema natürlich auch nochmal sehr viele Diskussionen auslöst. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir uns gegen eine Verpflichtung generell ausgesprochen haben, aber dazu stehen, dass wenn es sich nicht vermeiden lässt, wir es natürlich mit so viel Transparenz und Eigenbestimmung wie möglich durchführen möchten. Und auch so, dass die Freiwilligendienste gestärkt werden und so gut es geht mit einbezogen werden. Wir haben den ehemaligen Zivildienst, das sind die BFD-Stellen, die aktuell da sind, und wir haben auch das Know-how und die Ressourcen. Und die Freiwilligendiensteträger sind die, die natürlich auch da sind und die den Zivildienst gepuffert haben und abgefangen haben. Das heißt, wir sind auch die, die das größte Wissen in dieser Zwischenzeit angeeignet haben und die, die am besten das also strukturieren können beziehungsweise auch modernisieren können. Weil was auf keinen Fall geht, ist, dass der Zivildienst nochmal so eingeführt wird, wie er früher war. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und auch die Freiwilligendienste haben sich weiterentwickelt. Und deswegen sprechen wir uns halt klar für eine Stärkung der Freiwilligendienste aus. Und wenn, wir sind ja jetzt schon im Januar diesen Jahres, wir wissen ja schon, die Wehrpflicht wird nochmal eingeführt, es wird nochmal kommen und dann eine mögliche Mitbeteiligung der Freiwilligendiensteträger und mit Einbezug in den Entscheidungen.
Wie könnte das konkret aussehen?
Konkret ist es so, dass wir schon durchgesetzt haben, dass mit diesem Fragebogen, der geht ja an alle Jugendlichen bzw. Männer raus, die den verpflichtend ausfüllen müssen. Die Frauen können ihn ausfüllen, müssen aber nicht zwingend. Da geht ein Schreiben mit raus, wo freiwillig Ja vorgestellt wird. Freiwillig Ja ist die Seite, die über einen Freiwilligendienst in Deutschland informiert, wo alle Träger zusammenarbeiten. Also da kann man uns als paritätischen Träger finden, da kann man aber auch die Einrichtungen anderen Trägern finden. Und dieses Schreiben klärt über eine Alternative zur Wehrpflicht halt auf, dass es die Möglichkeit gibt, einen Freiwilligendienst durchzuführen, dass es die Möglichkeit von einem Wehrersatzdienst natürlich auch gibt. Und das ist schon natürlich ein großer Erfolg, dass es nicht nur, man muss sich das Wissen selber aneignen ist, sondern man kriegt mit dem Fragebogen gleich auch Alternativen aufgezeigt, weil man ja auch natürlich verstehen kann, ne, dass nicht jeder vielleicht einen Wehrdienst ableisten möchte. Das ist ja jedem auch selber die Entscheidung, wo jeder sich seine Gedanken machen darf. Aber man muss auch in der Gesellschaft über Alternativen informieren. Zum anderen sind wir aber auch da dran mit der Politik zusammen. Da durften der Dominik und ich auch schon einen ewig langen großen Fragebogen ausfüllen, die Rahmen mit zu gestalten für diesen Wehrersatzdienst oder dieses Gesellschaftsjahr, was kommen wird, und mussten da schon Stellung beziehen als Träger, auch nochmal unsere Strukturen ein bisschen offenlegen. Das heißt, auch da schauen wir, welche Möglichkeiten wir haben, um halt den Wehrersatzdienst auch so gut es geht mitzugestalten und auch ein bisschen die Regierung dahingehend zu beeinflussen, dass es ja auch noch das freiwillige soziale Jahr gibt. Also auch das ist ja noch da. Und wie man das Ganze auch gut in eine Struktur reinbringen kann, beziehungsweise möglichst wenig Parallelstrukturen schafft. Na, aktuell haben wir wahrscheinlich das Gesellschaftsjahr. Der BFD ist noch da. Ich vermute, er wird abgeschafft, aber auch das steht noch in den Sternen. Wir haben das freiwillige soziale Jahr, das ökologische Jahr. Wir haben den ehemaligen Zivildienst und. Und das ist natürlich alles viel zu viel und viel zu viel Masse und viel zu viele unterschiedliche Gesetzeslagen. Und da probieren wir halt Einfluss drauf zu nehmen, dass das so gut wie möglich für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist, dass sich jeder gut informiert fühlt und dann entscheiden kann, was möchte ich halt machen. Möchte ich zum Bund gehen, möchte ich ein Gesellschaftsjahr machen oder möchte ich einen Freiwilligendienst machen? Und wo kann meine persönliche Reise und Entwicklung hingehen?
Okay, ja, danke. Gibt es seit der Diskussion im Oktober vergangenen Jahres noch irgendwelche Updates in dem Bereich, die wichtig sind? Du hast ja jetzt gerade schon ganz viele Aspekte angerissen. Fehlt jetzt noch irgendwas?
Also konkret fehlt jetzt nicht mehr viel. Wir selbst haben im Februar nochmal Trägertreffen. Ich denke, dass wir da selber auch nochmal ein Update bekommen werden, wie der Stand der Dinge ist von Berlin, also von unserem Gesamtverband auch. Wir warten aber tatsächlich noch ab, was die Regierung sagt. Ne? Eigentlich sollte es im Januar in Kraft treten oder ist irgendwo beschlossen oder auch nicht. Und die Rahmenbedingungen stehen ja noch nicht so fest. Also eigentlich müssen wir halt abwarten, was jetzt auf Regierungsebene entschieden wird und dann halt als Träger immer nochmal selber halt handeln und gucken, was das halt auch für uns und auch die Freiwilligendienstleistenden, die wir betreuen, beziehungsweise die zukünftigen Freiwilligen eher bedeutet und wie wir uns da gut positionieren können und gute Rahmenbedingungen schaffen.
Danke schon mal dafür deinen Input. Dann haben wir noch ein letztes Thema mitgebracht, denn so ein neues Jahr startet ja oft auch mit guten Vorsätzen. Und einer davon könnte auch sein, Hilfe für Kinder und jugendliche Menschen mit Behinderung und ältere Menschen in Notlagen zu leisten.
Das stimmt.
Du ahnst es wahrscheinlich schon. Ich spiele auf die Mitgliedschaft im Paritätischen Förderverein an, der als gemeinnütziger Verein ehrenamtliche Tätigkeiten ausübt. Und vielleicht könntest du gerade noch ein bisschen mehr über diese konkreten Projekte erzählen und auch einfach über den Ursprungsgedanken des Vereins.
Genau, also der Paritätische Förderverein hat den Gedanken, soziale Projekte, Aktivitäten zu fördern und Menschen, die, sage ich das mal, finanziell nicht so gut aufgestellt sind, vielleicht auch verschiedene Bereiche, Einrichtungen, damit unter die Arme zu greifen, dass die soziale Projekte gut durchführen können. Wir haben natürlich einen steigenden Kostendruck, die Inflation, man merkt es ja selber auch, ne, alles wird teurer und das kann natürlich soziale Projekte gefährden, dass die dann nicht mehr möglich sind, dass sie nicht finanziert werden können, dass nicht so viele Rücklagen da sind, und der Paritätische Förderverein unterstützt solche Projekte. Zum einen durch ehrenamtliche Helfer, zum anderen aber auch durch finanzielle Hilfsmittel, wie zum Beispiel, dass Freizeiten finanziert werden von Behinderteneinrichtungen, Gruppen oder so. Es können aber auch ganz unterschiedliche Kulturangebote sein. In Saarbrücken, im Silo, haben wir immer eine Come-Together-Party von Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen ohne Beeinträchtigung, die dann zusammen feiern und sich einfach vernetzen und einen schönen Abend zusammen haben. Auch sowas wird dann gefördert. Und das Schöne ist halt, beim Paritätischen Förderverein, die haben einen sehr geringen Mitgliedsbeitrag. Der liegt bei 3 € im Monat. Das ist der Mindestbeitrag. Das kann sich aber jeder auch entscheiden, zum Beispiel mehr zu bezahlen oder mehr Beitrag reinzugeben. Und von diesen Mitgliedsbeiträgen werden dann die Entscheidungen getroffen, welche Projekte in dem Jahr gefördert werden und welchen Menschen, man kann es einfach auch so sagen, man was Gutes tun kann. Und deswegen finde ich, ist das eine sehr, sehr schöne Sache und auch schön, dass du es ansprichst als Vorsatz im neuen Jahr, weil ich glaube, die leisten sehr gute Arbeit und das ist auch sehr gut und schön investiertes Geld.
Das denke ich auch. Also falls ihr Interesse habt, wir verlinken euch auf jeden Fall nochmal das entsprechende Dokument und dann könnt ihr euch das einfach ganz in Ruhe anschauen. Dann war es das von meiner Seite aus und vielen Dank, dass du da warst und auch dir ein frohes neues Jahr.
Danke, dir auch oder euch auch.